Wir haben heute den 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend. Und da erwartet der eine oder andere vielleicht, dass es heute in der Predigt um Weihnachten geht oder um etwas Weihnachtliches. Den muss ich leider etwas enttäuschen, denn ich möchte heute nicht über etwas Weihnachtlichem sprechen oder über Weihnachten. Aber ich möchte dennoch am Ende auf Weihnachten kurz zu sprechen kommen, auf Weihnachten und auf uns. Ich möchte mit einer Frage beginnen, vielleicht an die Jugendlichen und die Generation, also in meinem Alter. Eine Frage: Was macht eine Stadt aus? Oder was unterscheidet eine Stadt von einer anderen Stadt? Vielleicht einfach so ein Beispiel: So eine Stadt unterscheidet sich von einem Dorf an der Größe, also an der Fläche geografisch gesehen. Eine Stadt ist in aller Regel größer als ein Dorf von der Fläche her. Was macht noch eine Stadt aus oder unterscheidet eine Stadt von der anderen? Das Flair, also das heißt, so dass mehr die Gebäude oder dass die Lichter, ja genau, so der Schmuck vielleicht, das Äußere von der Stadt, ja gut. Weitere Dinge? Genau, Sehenswürdigkeiten, ne? Da unterscheiden sich die Städte voneinander, vielleicht bestimmte Gebäude. Der Lärm, Infrastruktur, okay, gut. Genau, Angebot, zum Beispiel, wenn wir an das Oktoberfest denken in München oder es gibt andere Events, die dann so, wenn wir den Namen nennen oder Oktoberfest, dann weiß jeder, dass es da in München ist und so weiter. Bestimmt Events, genau. Bitte? Ja, gut. Vielleicht noch der. Ja, gut, ja. So, Image oder der Ruf einer Stadt, das macht die Hektik. Die Geschichte der Stadt, ja, ganz gut, richtig. Genau, das sind eigentlich so die Dinge, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Bestimmte Events, Veranstaltungen, vielleicht bestimmte wichtige Gebäude, historische Gebäude vielleicht. Das Image der Stadt, der Ruf. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, an einer Stadt, oder was vielleicht die Städte von uns unterscheidet, das sind die Einwohner der Stadt, oder? Das ist doch eigentlich das Eigentliche, was eine Stadt ausmacht, oder was ganz wichtig ist, die Einwohner der Stadt. Und heute soll es mir auch um zwei Städte gehen, zwei Städte aus der Bibel. Wir finden diese Städte über 50 Mal in der Bibel erwähnt. Diese Städte, sie haben in der Bibel keinen guten Ruf. Die Städte werden uns in der Bibel warnend dargestellt oder sind ein Bild für eine Warnung. Über diese Städte gibt es auch bestimmte Sprichworte. Ich habe sie mir jetzt nicht rausgesucht, welche es alles gibt, aber es gibt welche. Und zwar die Überschrift für die heutige Predigt heißt Sodom und Gomorra und was es mit uns oder mit mir zu tun hat. Sodom und Gomorra, ich denke mal, die meisten werden die beiden Städte gehört haben. Sodom und Gomorra und was es mit mir zu tun hat. Diese beiden Städte, die finden wir im Alten Testament. Vielleicht kurz so eine Geschichte hin, da wo diese beiden Städte oder diese Landschaft zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Gott beruft Abraham, einen treuen, einen frommen, einen gerechten Mann und sagt, zieh aus deiner Verwandtschaft, von deinen Freunden. Ich will dich in ein anderes Land, in das Land Kanaan führen. Und sein Neffe Lot, er geht mit ihm. Zwei recht große Heere. Abraham ist sehr reich, hat viel Vieh, hat Knechte und Mägde, hat also Gold und Silber. Und sein Neffe Lot, er hat auch mittlerweile viel Besitz. Und so gehen beide los. Sie sind unterwegs geschehen einige Dinge. Dann kommt ein Moment, wo die Hirten auf einmal sich anfangen zu streiten, denn sie sind viele, jeder hat so ein Herr, die Tiere müssen ernährt werden, es braucht viel Grünfläche und Weide, wo die Tiere zu essen bekommen. Und dann streiten sich die Hirten untereinander und dann sagt Abraham, wir müssen uns voneinander trennen, denn es geht so nicht mehr, wir streiten uns und ich will nicht, dass es so weitergeht. Und dann sagt er und lässt Lot diese Entscheidung und sagt, schau dich um, wenn du zur linken gehst, dann gehe ich zur rechten Seite. Wenn du zur rechten Seite gehst, dann gehe ich zur Linken. Du hast die Auswahl. Und was macht Lot? Er schaut und sieht auf ein Gebiet. Ich möchte einfach gleich diese Stelle lesen. Aus 1. Mose, Kapitel 13, die Verse 10 und die Verse 13. 1. Mose, Kapitel 13, die Verse 10 und 13. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Also die Gegend wird uns beschrieben als sehr wasserreich und sehr gut und so wie ein Garten, wie ein schöner gepflegter Garten, so wie es in Ägypten war. Und ich denke mal, vielleicht diejenigen, die von uns gebaut haben und wo sie damals überlegt haben, ja, welches Grundstück nehmen wir? Es gab sicherlich mehrere Grundstücke zur Auswahl und dann man hat auch geguckt, ja, welches Grundstück, wer als erstes kommt, der hat natürlich den Vorteil. Man sucht sich natürlich ein gutes Grundstück aus, vielleicht irgendwo in einer Sackgassenlage, so ganz am Ende und sagt, oh, das ist ein tolles Grundstück, nicht viel Verkehr. Also man sucht sich in aller Regel immer das Gute aus oder das Bessere für sich. Ja, so sind wir Menschen. Und so war es auch bei Lot. Er schaute nach links und schaute nach rechts und dann hat er sich für das gute Land entschieden. Für das Gebiet von Sodom und Gomorra und die ganze umliegende Gegend. Denn es war wirklich sehr gutes Land, fruchtbares Land, gut für die Tiere. Man brauchte nicht irgendwie Landfläche zu suchen, wo die Tiere grasen konnten. Es war alles schon vorbereitet. Und Lot entschied sich dafür, für das gute Land, also für Sodom und Gomorra, diese Gegend und diese Gegend, die dort war, am Jordan. Vers 13 lesen wir, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Das war so dieser Haken an dieser Landschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob Lot es schon vorher gewusst hat, denn wenn wir so die Geschichte lesen, dann merken wir, dass Lot immer weiter so in dieses Gebiet vorgedrungen ist und dann kam er letztlich nach Sodom und Gomorra und hat sich dort angesiedelt. Vielleicht hat er es auch vorher nicht gewusst, die Bibel erwähnt es hier, diesen Haken, dass die Leute von Sodom, sie waren sehr böse und sündigten sehr wider den Herrn. Dann wohnte Lot dort in Sodom, dann geschah es, dass der König von Sodom und der König von Gomorra in einen Krieg verwickelt wurden mit einem anderen König, dem sie eigentlich untertan waren, tributfähig waren. Und auf einmal sind sie, diese beiden Königreiche, Sodom und Gomorra und andere, die haben sich irgendwie so gelöst von dem König und er hat sie dann angegriffen. Sodom wurde erobert von dem König, die Leute und auch Lot wurde verschleppt. Auch viel Beute haben sie mitgenommen aus Sodom, der König, der sie besiegt hatte. Und das hat auf einmal Abraham mitbekommen, ein Knecht hat es ihm mitgeteilt, sagt, dein Neffe Lot, der in Sodom gewohnt hat, ein König hat sie überfallen, hat sie besiegt und hat ihn, also Lot, und sein ganzes Haus und sein Gut verschleppt also und Beute gemacht. Abraham macht sich daraufhin auf und überfällt diesen König nachts und rettet Lot und die ganzen Leute und die Beute, alles wird befreit. Und dieser König von Sodom, er sagt dann zu Abraham, danke, dass du mir geholfen hast. Gib mir bitte meine Leute zurück, aber die ganze Beute, die wir hatten, also das, was uns gehört hatte, das darfst du gerne behalten. Und Abraham sagt, nein, ich will nichts davon behalten. Die anderen, die mit mir mit waren, wenn die etwas haben wollen, können sie es gerne mitnehmen, aber ich werde nichts behalten, sonst heißt es nachher, der König von Sodom, er hat mich reich gemacht, indem er mir so viel gegeben hat. Abraham hat gesagt, ich will nichts von dem, was dir gehört, für mich behalten. Jetzt kehrt Lot wieder um und wohnt wieder in Sodom, in dieser Stadt. Und dann geschieht eine folgende Begebenheit. Abraham sitzt draußen vor seinem Zelt mittags und dann kommen drei Männer. Das waren drei Engel. Lesen wir uns diese drei Engel, sie besuchen ihn und Abraham, er war sehr gastfreundlich. Er begrüßt diese Engel oder diese drei Männer und bietet ihnen ganz Gastfreundschaft an, bietet ihnen an, dass ihnen die Füße gewaschen werden, so wie es damals in der Kultur üblich war, für ihn üblich war. Er bietet ihnen etwas zu essen an und bewirtet sie und sagt, kommt, seid meine Gäste. Einer dieser Engel, so wie ich das erkennen kann, war der Herr Jesus Christus, weil weiter lesen wir, dass dann zwei Engel weitergegangen ist, einer ist da geblieben und er redete mit Abraham. Zwei Engel gingen weiter und sie gingen weiter nach Sodom, um Lot zu besuchen. Lot seinerseits, er war eigentlich auch ein gastfreundlicher Mann. Wir lesen davon, dass er draußen an der Stadt saß, draußen vor dem Tor saß und da sieht er diese beiden Männer kommen und er begrüßt sie, er nimmt sie genauso auf, wie Abraham die Gäste, die Fremdlinge aufgenommen hat. Und er bittet sie, nötigt sie herein, steht es in der Bibel, und sagt, kommt zu mir. Und er bietet ihnen auch zu essen an und bewirtet sie und sagt, wo wollt ihr übernachten? Ja, sie sagen, wir wollen draußen, eigentlich vor der Stadt übernachten. Nein, übernachtet nicht draußen, kommt zu mir, seid meine Gäste und ihr könnt gerne bei mir übernachten. Und dann am nächsten Tag, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne weiterziehen. Ihr braucht nicht draußen zu schlafen. Und dann lesen wir diese Begebenheit, was dann geschehen ist, das, was eigentlich so vielen bekannt ist, wenn sie über Sodom und Gomorra hören. Diese Stelle möchte ich auch einmal lesen. Also Gott hat, vielleicht nochmal kurz zurück, da wo Abraham mit dem Engel geblieben ist, da kündigt Gott oder kündigt dieser Engel Abraham an und will ihm nicht vorenthalten, was er mit Sodom und Gomorra vorhat und mit dieser Gegend, die dort war. Er sagt, ich will diese Städte vernichten. Und es ist interessant, was Gott da zu Abraham sagt. Wir können einmal lesen aus 1. Mose, Kapitel 18, die Verse 20 bis 22. 1. Mose 18, die Verse 20 bis 22. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Und ob es nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Also Gott sagt, es ist hier ein großes Geschrei vor mich gekommen, über die beiden Städte Sodom und Gomorra. Und ich will hinabfahren, ich will schauen, ich will vor Ort sein, um zu sehen, ob es wirklich so ist, was ich so zu Ohren bekommen habe. Das ist eigentlich so eher so ein Bild. Natürlich wusste Gott, was in dieser Stadt war. Und natürlich wusste er, was dort passiert. Und mehr als wir Menschen uns selber kennen, kennt Gott uns. Aber das ist einfach nochmal so ein Bild dafür, ich komme darauf später noch einmal kurz zu sprechen, dass die Not und das Geschrei, all das Böse, das geht nicht an Gott einfach so vorbei. Dieses Böse, es bekommt eine Stimme. Es hat eine Stimme, obwohl manchmal denkt man, ja, das Böse oder die bösen Menschen, die benachteiligt werden, die unterdrückt werden, sie können manchmal nichts sagen. Sie werden nicht gehört. Aber vor Gott hat das Böse und das Elend und die Sünde und das Böse, es hat vor Gott eine Stimme. Und hier sehen wir das Geschrei, das ist vor Gott gekommen. Jetzt kommen diese Engel zu Lot und dann lesen wir folgende Begebenheit. Das, was, wie ich schon gesagt habe, eigentlich vielen bekannt ist. 1. Mose Kapitel 19, die Verse 4 bis 11. Aber ehe sie sich legten, das heißt diese Besucher von Lot, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind in dieser Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, weg mit dir, und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren? Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und sie drangen hart auf den Mann Lot. Doch als sie hinzuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß mit Blindheit, sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden. Diese Begebenheit kennen die meisten Leute, wie ich schon gesagt habe, wenn es um Sodom und Gomorra geht. Es ist wirklich sehr erstaunlich und manchmal fragt man sich, ja, wie können die Menschen so sein? Wie kann es so weit kommen? Und was auch sehr fraglich ist, so komisch erscheint, wie kann Lot so handeln? Das ist für uns sehr fremd. Und sagt, ich habe hier zwei Töchter, nehmt diese Töchter und macht an ihnen das, was euch gefällt. Das ist für uns sehr befremdlich und sehr komisch. Wie kann ein Vater so reagieren? Aber ich möchte heute auf etwas anderes hinaus. Und das, was eigentlich so die wenigsten über Sodom und Gomorra wissen, wie ich schon gesagt habe, Sodom und Gomorra wird in der Bibel über 50 Mal erwähnt, einige Male im Alten Testament und die meisten Male im Alten Testament, aber auch einige Male im Neuen Testament. Das, was hier geschehen ist, das wird auch nochmal im Neuen Testament aufgegriffen. Im Judasbrief, da schreibt er, Judas hat ja nur ein Kapitel, in Judas, in Vers 7, da heißt es, Judas Vers 7, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise, wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Also wie ich schon gesagt habe, die beiden Städte sind ein Bild für etwas Böses, ein negatives Beispiel und als Zeichen gesetzt für etwas Böses und wie es solchen Städten oder solchen Menschen ergeht, die sowas tun werden. Und wie ich schon gesagt habe, das, was Gott angekündigt hat, das hat er dann auch an ihnen vollzogen in dieser Stadt. Wir lesen 1. Mose 19, die Verse 24 und bis 26, das Gericht, das Gott angekündigt hat. Lot wurde dann, die Engel haben dann ihn und seine beiden Töchter herausgezogen und gesagt, rettet euch, denn Gott wird diese Städte, Sodom und Gomorra und die umliegende Gegend vernichten. Da lesen wir von den Versen 24 bis 26. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und sie ward zur Salzsäule. Und das Gericht, das angekündigt wurde, hat Gott hier vollzogen. Es regnete Schwefel und Feuer vom Himmel. Und die ganze Städte, beide Städte und das umliegende Gebiet, was dazu gehörte, wurde vernichtet. Ich habe einfach mal nachgeschaut, so bei der Vorbereitung, gibt es Informationen, wo genau diese beiden Städte oder das Gebiet war. So genau konnte man das bisher nicht festlegen, wo es gewesen sein konnte. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video aus diesem Jahr. Man hat eine Gegend gefunden, wo der Boden zu 98% also schwefelhaltig ist. Und einige kritische Stimmen meinen, ja, es könnte auch durch einen Vulkanausbruch sein, dass der Boden so schwefelhaltig ist. Aber bei einem Vulkanausbruch sagt man, dass der Boden ungefähr 40% Schwefelanteil hat. Aber hier waren es 98%, hat man so festgestellt. Und es könnte eventuell die Gegend sein, wo Sodom und Gomorra war oder dieses Gebiet, wo Gott dieses Gericht vollzogen hat. Aber wie gesagt, diese Angaben sind so ohne Gewähr, das, was ich jetzt so bei der Vorbereitung mitbekommen habe. Aber wie ich schon gesagt habe, wir wollen auch einfach mal schauen, das, was vielleicht die wenigsten wissen, oder ich habe mir dann auch so die Frage gestellt, wie kann es so weit kommen, dass eine Stadt so weit herunterkommt, so weit absinkt? Da kommen Besucher, kommen Gäste, so eine Unfreundlichkeit, so gehen sie mit ihren Besuchern, mit ihren Gästen um. Ja, das war ja Gruppenvergewaltigung, was sie hier vorhatten. Und einige meinten, ja, auch Homosexualität, aber auch, was wir hier ganz deutlich sehen, das war Gruppenvergewaltigung, denn Lot sagt, nimmt meine Töchter und sie haben nichts da, sag ich mal, dagegen eingewandt. Also wir sehen hier, so haben sie reagiert auf ihre Gäste. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe mir so die Frage gestellt, wie kann es so sein oder wie kommt es dazu, dass eine Stadt so auf so ein Niveau kommt oder auf einmal so ist, wie sie damals waren. Ist das einfach so von heute auf morgen oder gibt uns die Bibel vielleicht Antworten, was dem vielleicht vorausgegangen ist, dass eine Stadt letztlich dort endet? Und das ist das, was so ein bisschen auch mit uns zu tun hat, werden wir gleich merken. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden für eure Seelen. Und so geht es manchmal uns, glaube ich, dass wir einfach so, ja, es ist ja gut, wenn man Ruhe findet für seine Seelen, aber es gibt auch eine vielleicht falsche Ruhe, wo Gott uns aufwecken will oder uns aufrütteln will, eine Ruhe der Gleichgültigkeit, wo uns andere Menschen auf einmal gleichgültig werden. Und das sehen wir, dass dieses bei dieser Stadt festgestellt wurde. Nämlich in Hesekiel Kapitel 16, da wird uns noch etwas über diese Stadt berichtet, was wir hier in Mose nicht gefunden haben. In Hesekiel Kapitel 16. Vielleicht kurz zu diesem Kapitel, damit wir einfach so den Zusammenhang dann erkennen. Gott spricht hier über das Volk Israel. Das Volk Israel, das war wieder so weit herabgesunken, noch schlimmer als die Stadt Sodom und Gomorra. Gott vergleicht diese Stadt oder sein Volk Israel mit einem Kind, das geboren wird. Die Eltern haben es nicht gewollt oder es wurde ausgesetzt, das Kind, es wurde nicht gewaschen, es wurde nicht so mit ihm verfahren, wie man sonst mit Kindern verfährt. Das Kind wurde ausgesetzt. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der hingekommen ist, habe mich dieses Kindes angenommen, habe dieses Kind gepflegt, gereinigt und habe es hochgezogen. Und als es dann erwachsen wurde, habe ich es bekleidet und habe es sehr hübsch gemacht, habe es sehr beschenkt mit vielen guten Dingen. Und dann ist diese junge Frau, Jesus sagt, ich bin quasi der Mann von dieser Frau. Und diese Frau ist auf einmal, hat sich von ihm abgewandt, ist fremdgegangen, ist anderen Männern nachgelaufen. So ein Bild wird hier gezeigt. Also mit so einem Bild vergleicht Gott das Volk Israel. Und er sagt, dieses Volk Israel oder dieses Bild, sagte diese Frau, die hat es noch schlimmer getrieben als alle Frauen, also als alle Völker, die um diese Stadt herum waren, sie war noch schlimmer. Und hier heißt es in Hesekiel Kapitel 16, ich möchte die Verse 49 und 50 lesen. Hesekiel 16, 49 und 50. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hoffart und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber den Armen und Elenden half sie nicht, sondern waren stolz und taten Gräuel vor mir. Darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast. Also diese Information, die finden wir eigentlich nicht, wie ich schon gesagt habe, in der Erzählung oder in diesem Bild in Mose. Aber hier sagt Gott selber, was die Sünde oder was das Problem von Sodom und Gomorra war, wo es eigentlich angefangen hat. Und da will ich einfach sagen, ich glaube, da können wir uns ein Stück weit wiederfinden. Ich lese noch einmal diese beiden Verse. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hoffart und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber den Armen und Elenden half sie nicht, sondern waren stolz und taten Gräuel vor mir. Einige Punkte, die uns hier erwähnt werden, auf die ich kurz eingehen möchte. Und da möchte ich sagen, vielleicht, das ist das, was vielleicht auch uns etwas betrifft. Hochmut oder Hoffart, einige übersetzen das mit Hochmut oder mit Stolz, sagen andere Übersetzungen, oder Hoffart, wie es hier heißt. Das war das Problem von Sodom. Sie waren hochmütig, hochfertiges Leben und sie waren stolz. Im Neuen Testament werden wir davor gewarnt. Und wie ich schon gesagt habe, ich denke, das war zunächst einmal das Problem von Sodom und Gomorra oder von diesem Gebiet. Und dann kam es dazu, das, was wir in 1. Mose gelesen haben, dass sie so weit abgerutscht sind in diese sexuellen Sünden, in diese Perversion und so weiter, was alles damit zu tun hat. Ich denke mal, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern es ist eher das Ergebnis, das ist eine Folge von diesem Lebensstil oder von dieser Lebensweise, dass man da hinkommt. Ich dachte, es ist eigentlich so ein bisschen auch so, wie vielleicht bei uns oder wie wir das so heutzutage feststellen können. Ich habe mir so überlegt, Gedanken gemacht, so, weil heutzutage gibt es ja auch viele böse Dinge, auch gerade auf dem sexuellen Gebiet. Und welche Länder sind es, die da besonders hervorstechen, die da besonders vielleicht Spitzenreiter sind? Das sind eigentlich Länder, so wie ich das festgestellt habe, die sehr reich sind, denen es sehr gut geht und die viel Überfluss haben. Dann irgendwann habe ich mir so über Gedanken gemacht, dann fangen die Leute einfach aus Langeweile, weil sie viel Zeit haben, weil sie sich nicht sorgen müssen, was sie vielleicht morgen essen, nicht hart arbeiten müssen, weil sie einfach viel freie Zeit haben und kommen dann auf so böse Dinge, weil sie reich sind, weil sie so viel haben, dann auf einmal kommen solche Dinge in das Leben der Menschen. Und dieses zeigt uns auch ganz deutlich das Neue Testament. Apostel Paulus hat das schon gesagt. Ich möchte dazu lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11 und 17 bis 19. 1. Timotheus 6, die Verse 9 bis 11. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Hier wird es zwar in erster Linie an Gläubige gesagt, aber die Folgen, ob das jetzt ein Gläubiger oder Ungläubiger macht, die Folgen sind die gleichen. Die Menschen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in törichte und schädliche Begierden und versinken dann in Verderben. Vers 17 bis 19 heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben erreichen. Das ist, wenn die Menschen nach Geld trachten, wenn sie reich werden wollen. Gut, hier in diesem Fall waren die Menschen schon reich. Die Menschen hatten schon viel. Und sie haben vielleicht nicht mehr so sehr danach getrachtet, vielleicht auch. Aber man sieht so die Folge, was dann passiert. Das hat uns hier Paulus gesagt, als er an Timotheus geschrieben hat. Aber vielmehr sagt er auch, was die Reichen, die reich sind in dieser Welt, was sie tun sollen. Sie sollen nicht stolz sein und nicht auf den sicheren oder unsicheren Reichtum hoffen. So war es nämlich bei dieser Stadt. Die Menschen waren reich. Denen ging es gut und wie ich schon gesagt habe, das finde ich eigentlich heute so wieder bei vielen Ländern, die auch ähnliche Dinge tun wie Sodom und Gomorra. Und Gott sagt sogar in Hesekiel, dass das Volk Israel noch schlimmer war. Er sagt, Samaria, das ist deine ältere Schwester und Sodom ist deine jüngere Schwester. Also sie war genau dazwischen quasi Israel. Und er sagt, du hast es schlimmer getrieben als sie. Gott sagt, Israel war sogar noch schlimmer und er gebraucht das, wie gesagt, in so einem Bild. Also, wie wir gelesen haben, Hesekiel, zunächst einmal waren die Menschen sehr stolz. Sie waren sehr reich und hochmütig. Und vielleicht erstmal, dass sie reich waren, da konnten sie erstmal nichts zu. Denn sie lebten in einer Gegend, wo, wie wir gelesen haben, wie ein schöner Garten. Es wuchs dort alles, es war Wasser da. Man brauchte sich nicht bemühen, um Wasser irgendwo herzuholen, um es zu bewässern. Es wuchs alles, es war sehr gutes, fruchtbares Land, wie wir gelesen haben, so wie in Ägypten. Es war auch sehr reich. Das war einfach so geografisch so, weil sie dort lebten in diesem Ort. Das war zunächst auch immer nicht verkehrt, nicht das Falsche, dass sie reich waren. So wie auch Paulus es an Timotheus schreibt, es gibt Reiche und es gibt auch weniger Reiche. Das war nicht das Schlimme. Aber, was wir hier gelesen haben, sie waren stolz, sie waren hochmütig und sie hatten ein hochwertiges Leben. Sie waren stolz, das heißt, man denkt von sich mehr, als es sich gebührt. Indem man sich erhebt oder sich überhebt über andere, schaut man auf andere hinab. Der andere ist nicht so viel wert wie ich. Der andere kann nicht so viel wie ich. Ich habe es mit meiner Leistung verdient. Ich bin so gut. Und viele andere Dinge, Hochmut und Stolz. Und Gott verabscheut solche Dinge. Das ist wirklich dem Herrn ein Gräuel. Das finden wir ganz oft in der Bibel. Und schon bei dem Teufel war das so, wir können das auch in Hesekiel 28 nachlesen, dass der Teufel, er wollte sich auch über Gott überheben. Er war stolz, er sagte, ich bin auch wie Gott, ich bin vielleicht sogar mehr als Gott oder höher als Gott. Und das war sein Problem. Gott hat ihn verstoßen. Er war einer der Engel, der beste oder der größte und schönste Engel. Gott hat ihn so erschaffen. Aber er hat sich irgendwann überhoben, er war stolz und hat sich über Gott gestellt. Das war seine Sünde, sein Problem und Gott hat ihn verworfen. In den Sprüchen lesen wir von dem König Salomo, er warnt uns auch davor. Sprüche Kapitel 16, die Verse 5 und 18. Sprüche 16, Vers 5, da heißt es, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Vers 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Genau das stellen wir bei Sodom und Gomorra fest. Gott sagt, einen Stolzen wird Gott nicht ungestraft lassen. Der wird irgendwann seine Strafe bekommen. Und wie wir gelesen haben, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Genau das trifft hier auf Sodom und Gomorra zu. Wir lesen zum Beispiel auch von dem König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 4, lesen wir von ihm, ein wunderbarer oder ein mächtiger König, ein Königreich, und er stellt sich eines Tages oben hin, ganz oben auf seinen Palast und schaut so hinab auf sein ganzes Königreich und sagt, das alles habe ich gemacht, das alles gehört mir, ich bin der mächtigste Mann. Und während er das noch so ausspricht und zum Ende kommt, kommt dann sofort die Strafe. Er überhebt sich, er schreibt sich das alles zu, also ein hochmütiger, ein stolzer Mensch. Und die Strafe, wie wir in den Sprüchen gelesen haben, sie hat nicht lange auf sich warten lassen. Gott erniedrigt diesen König und schickt ihn unten hin bei den Tieren. So wie die Tiere Gras fressen mussten, so musste er auch Gras fressen. Also für Gott ist Hochmut, ist Stolz oder Hochfahrt wirklich keine Kleinigkeit. Gott mag das überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Gräuel vor dem Herrn, wenn Menschen oder Städte oder Länder hochmütig sind, stolz sind oder in so einem hochwertigen Leben leben. Das war das eine Problem von Sodom und Gomorra. Das zweite, was wir lesen, sie hatten Überfluss an Brot. Oder es heißt bei mir ein bisschen anders, andere Übersetzungen sagen das, sie hatten Überfluss an Brot. Wenn ein Land geografisch so liegt, wie es Sodom und Gomorra war, also sie hatten wirklich wunderbares, fruchtbares Land, man konnte gut etwas anpflanzen, es brauchte eigentlich nicht viel, es brauchte nicht viel Arbeit, um das ganze Land zu bearbeiten, es wuchs einfach, weil es so gutes Land war. Sie hatten Überfluss an Brot und sie konnten sich satt essen, sie hatten, also Überfluss an Brot heißt ja nicht einfach nur, dass sie sich satt essen konnten, Überfluss heißt ja mehr, als was sie brauchten, so wie ich denke mal auch bei uns heutzutage, ich denke, wir können auch von uns sagen, dass wir nicht nur uns satt essen können, dass es so gerade eben reicht, dass wir satt werden, sondern dass wir wirklich Überfluss haben. So wie damals Sodom und Gomorra und dieses Gebiet, sie hatten Überfluss an Brot. Das war zunächst einmal auch nicht schlimm, aber ich dachte so, vielleicht, das ist so vielleicht meine Interpretation, vielleicht haben sie es einfach zu wenig geschätzt, das was sie hatten. Vielleicht haben sie die Lebensmittel, das, was Gott ihnen gegeben hat, nicht geschätzt. Vielleicht haben sie einfach Dinge, ja, vielleicht haben sie mit Lebensmitteln gespielt oder haben einfach es verprasst, haben es weggeworfen, was zu viel war. Sie haben einfach Gott nicht dafür gedankt, dass sie alles hatten. Sie hatten Überfluss an Brot, das wird hier auch in Hesekiel erwähnt. So ging es dem Volk, sie waren reich, sie hatten genug zum Essen. Das Weitere, was wir hier finden, sie hatten eine sorglose Ruhe. Und das ist das, was ich gesagt habe. Manchmal geht es uns auch so, dass wir vielleicht Ruhe haben. Es gibt eine gute Ruhe, wie wir gelesen haben in Matthäus. Aber manchmal haben wir so eine Ruhe, die eher so vielleicht eine Gleichgültigkeit ist. Und da warnt uns auch die Bibel davor. In der Offenbarung im Kapitel 3, da geht es um die Gemeinde in Laodicea. Da ist es Folgendes über sie. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Du sprichst, ich bin reich und habe genug. Denk mal, so ging es diesem Volk, so ging es den Menschen in dieser Stadt. Sie hatten ja wirklich alles, denen ging es gut. So eine sorglose Ruhe, genug zum Essen, alles so wunderbar prächtig, alles läuft wunderbar. Abraham hat sie gerettet, sie haben wieder Frieden, sie leben wieder. In Lukas Kapitel 12, da lesen wir auch von einem Mann. Ein warnendes Beispiel, das Jesus uns gibt, in Lukas Kapitel 12, Verse 16 bis 21, von dem reichen Kornbauern. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wieder ein warnendes Beispiel. Dieser reiche Kornbauer, er konnte nichts dafür, dass es ihm so gut ging. Das war eigentlich etwas Positives, etwas Gutes, dass er so viel hatte. Er hat ja auch dafür gearbeitet und eine richtige Entscheidung, die Scheunen vielleicht abzubrechen und neue zu bauen, einfach damit das Ganze auch nicht kaputt geht, einzusammeln. Aber er sagte bei sich in seinem Herzen, das hast du alles gemacht, wunderbar, jetzt hast du vorgesorgt für die nächsten Jahre, es ist genug da, lass es dir gut gehen, iss und trink und ja, ruh dich auf dem aus, was du erreicht hast. Aber Gott sagt, so nicht, nicht mit mir. Ein warnendes Beispiel in der Offenbarung von der Gemeinde Laodicea und auch von diesem reichen Kornbauern. So ging es auch den Menschen in Sodom und Gomorra. Sie lebten in dieser sorglosen Ruhe, Gleichgültigkeit. Das sind so die Dinge, die sie getan haben. Und dann später lesen wir noch am Ende, sie taten Gräuel. Es wird halt nicht näher beschrieben, was es genau war. Vielleicht waren es genau diese Dinge, die wir in 1. Mose gelesen haben. Aber das sind die Dinge, die sie getan haben. Aber hier wird uns auch eine Sache erwähnt, was sie nicht getan haben, was sie unterlassen haben zu tun. Denn, wir haben gelesen, es gab Elende und Arme in ihrer Gegend oder in ihrer Stadt. Ich dachte so, es trifft auch einfach ganz gut auf uns zu, vielleicht auf unser Land. Wo wir doch sagen können, dass Deutschland eigentlich ein reiches Land ist. Wir haben viel Geld, die Industrie war in den letzten Jahren sehr fleißig, sehr gut. Es wurden sehr viele Steuereinnahmen eingenommen und es ist sehr viel reingekommen. So viel sogar, dass man in anderen Ländern helfen konnte. Aber doch erkennen wir, glaube ich, auch in unserem Land, und das ist auch kein Geheimnis, dass wir Altersarmut zum Beispiel haben. Dass, obwohl es dem Staat gut geht und vielleicht auch vielen oder einigen Menschen in diesem Land, so gibt es auch in diesem Land, so wie in Sodom und Gomorra, viele Menschen, die elendig sind, die bedürftig sind, die arm sind, denen es nicht so gut geht. Ich glaube, das finden wir auch heute ganz gut in unserer Zeit, in unserem Land. Obwohl es dem Staat gut geht, so wie es vielleicht damals Sodom und Gomorra als Staat oder als Stadt gut ging, vielleicht auch vielen Menschen gut ging, aber doch gab es Elende und Arme. Das Problem war, wie wir gelesen hatten, dass die Reichen, sie haben sich nicht um die Armen und die Elenden gekümmert. Sie haben gesagt, mir geht es gut, ich habe meinen Beitrag geleistet, ich habe viel, was die anderen da, wie es den Armen geht, das interessiert mich nicht. Sie waren gleichgültig dem Elend und der Not der anderen gegenüber. Das hat Gott hier bemängelt und Gott sagt, das war die Sünde von Sodom und Gomorra und auch von diesem Gebiet. Sie waren reich, viele hatten viel, aber die Elenden und die Armen, die haben sie nicht gejuckt. Ich hatte sogar so gehört oder in einigen Kommentaren heißt es sogar so, dass sogar die Oberen oder die Minister dieser Stadt den Leuten gesagt haben, dass man als Reicher dem Armen nicht helfen soll. Dass man von seinem Besitz nicht abgeben soll. Wie gesagt, das war so, ist natürlich unbestätigt, aber ich habe so diesen Gedanken gehört, dass sogar von oben quasi angesagt wurde, dass man den Armen nicht helfen soll. So eine Gleichgültigkeit, so eine Abwertung der Elenden und Armen gegenüber. Und wie ich schon gesagt habe, Gott hat das Geschrei über die Stadt Sodom und Gomorra gehört. Es ist bei ihm oben angekommen. Das ist nicht einfach so an ihm vorbeigezogen, sondern Gott hört das Geschrei der Elenden und der Armen. Gott stellt sich hinter die Elenden und Armen. Er ist ein Gott, ein Herr der Elenden und Armen. Und dieser Gedanke, dass das Geschrei oder das Elend der Leute, der Menschen nicht an Gott einfach so vorbeigeht, das finden wir einige Male in der Bibel. Zum Beispiel bei Kain und Abel in 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4. In Vers 10 möchte ich lesen. Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Also der erste Brudermord, den wir in der Bibel finden. Und Gott sagt, das Blut von deinem Bruder, den du getötet hast, es schreit zu mir und es ist bei mir angekommen. Es redet nicht einfach nur, er schreit. Es kommt bei Gott an. Gott übersieht dieses Elend nicht. Gott übersieht Ungerechtigkeit nicht. Er sagt, es ist bei mir angekommen. Ich habe es gesehen. Es ist wie ein Schreien vor meinen Ohren. Und ich greife ein. Ich tue etwas. Weiter lesen wir in 2. Mose Kapitel 3, den Vers 7. Da ist es, wo das Volk Israel in der ägyptischen Gefangenschaft ist und wo Gott Mose beruft. 2. Mose Kapitel 3, Vers 7, da sagt Gott: Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Auch hier greift Gott ein und sagt: Ich habe das Geschrei von den Bedrängern gehört und die Not und das Elend von meinem Volk habe ich gehört. Es ist ein Geschrei vor meinen Augen. Es ist nicht leise, dass einfach dass ich das irgendwie mitbekomme, sondern es ist laut. Ich bekomme das mit. Ich kann es gar nicht überhören. Und er sagt, ich habe das gehört. Ich werde hier eingreifen. Oder auch in Jakobus Kapitel 5, Jakobus Kapitel 5, die Verse 4 bis 6. Da heißt es: Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Auch hier eine Ungerechtigkeit, dass die Leute, die gearbeitet haben, nicht ihren richtigen Lohn bekommen haben, sondern benachteiligt wurden, unterdrückt wurden und schlecht behandelt wurden. Auch das sagt hier der Herr. Der Lohn oder dieses Schreien dieser Schnitter ist vor meine Ohren gekommen. Und was sagt Gott? Wie sollen wir Menschen mit den Armen und Elenden umgehen? Salomo sagt in seinen Sprüchen, die er geschrieben hat, in Sprüche 21, Vers 13. Sprüche 21, Vers 13. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Das heißt mit anderen Worten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer seine Ohren vor der Not und dem Elend der Armen verstopft oder schließt oder nicht hört, der wird auch nicht gehört werden, wenn er einmal Hilfe braucht. Oder in Kapitel 19, Vers 17, Sprüche: Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und wer ihn vergelt, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Also Gott identifiziert sich mit den Armen und sagt, wer sich des Armen erbarmt, das ist so, wie wenn er mir etwas leiht. Und Gott, wenn ihm etwas geliehen wird, er vergisst es nicht, so wie Menschen manchmal, wenn wir etwas ausleihen, dann vergessen wir es vielleicht zurückzugeben. Gott gibt es zurück und Gott gibt es mehrfach zurück. Nicht nur eins zu eins wieder abgeben, sondern Gott vergilt das und gibt mehr, als wir ihm gegeben haben. Der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. In Epheser Kapitel 2, heute einige Bibelstellen, Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10 möchte ich lesen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich finde ein wunderbarer Gedanke. Wir sind sein Werk. Jesus Christus hat uns geschaffen. Wofür? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott gibt uns Gelegenheiten, Möglichkeiten. Er hat alles vorbereitet und wir müssen quasi nur gehen und diese Werke sehen, das, was Gott uns vorbereitet hat. Und wir stehen immer wieder vor Entscheidungen, so wie Esther das heute gesagt hat, eine Entscheidung, mache ich das so oder so. Gott hat Werke für uns vorbereitet, entweder sehen wir sie und tun sie oder auch nicht. Ich habe mir dann so diese Frage gestellt, oder haben wir vielleicht schon mal so gebetet: Herr, ich weiß, dass du für mich, für den heutigen Tag bestimmte Werke vorbereitet hast. Lass mich diese Werke erkennen, heute an diesem Tag, und diese Werke erkennen und danach tun. Die Werke, die du für mich heute vorbereitet hast. Ich weiß nicht, ich habe mich so persönlich irgendwie so erwischt, ich habe noch nie so gebetet. Aber hier sagt das Apostel Paulus an die Epheser, sagt, Gott hat das so vorbereitet in unserem Leben, dass wir in diesen guten Werken wandeln sollen. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr darauf Acht geben. Und vielleicht wäre das auch nochmal so eine Möglichkeit, vielleicht auch so zu beten. Herr, was hast du heute für mich vorbereitet, was ich heute Gutes tun kann? Und in Titus 2, Vers 14, da schreibt auch Apostel Paulus, Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre, zu tun gute Werke. Glaube ohne Werke ist tot. Aber Gott hat uns dazu erlöst und befähigt und einfach schaut, ob wir eifrig genug sind, ob wir wollen, einfach gute Werke tun und vielleicht fragen, welche Möglichkeiten haben wir oder was hat der Herr heute für mich vorbereitet. Wie ich schon gesagt habe, die Frage, wie kam es dazu, dass Sodom und Gomorra vielleicht dahin kamen, da wo sie waren. Und Hesekiel sagt uns etwas, wie diese Stadt war, wie die Menschen dort gelebt haben, was so vielleicht der Ruf oder der Image dieser Stadt war, was so ihr Lebensstil war. Sie waren hochmütig, sie waren stolz, Gott warnt davor, das ist in Gottes Augen ein Greuel. Sie hatten Überfluss, sie waren sehr reich, sie hatten mehr als sie brauchten, das trifft genauso auf uns, auf unsere heutige Zeit zu. Sie lebten in sorgloser Ruhe, so wie die Gemeinde in Laodicea oder wie der reiche Kornbauer. Es ist zwar gut, wenn man vielleicht einiges hat und einiges erarbeitet hat, aber man soll sich nicht darauf ausruhen und in seinem Herzen einfach ja, überheblich und stolz sein und so eine sorglose Ruhe, eine Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber haben. Und was sie vernachlässigt haben, sie haben den Elenden und Armen nicht geholfen. Vielleicht war das oder einfach diese Punkte, die Sünde von Sodom und Gomorra, vielleicht waren das einfach der Weg dahin, dass sie so geworden sind, wie sie waren. Und wie ich schon gesagt habe, viele Dinge, die treffen auf uns heute zu, vielleicht auch auf uns als Land, auf uns als Stadt, vielleicht auch sogar ein Stück weit auf die Gemeinde, auf dein persönliches Leben. Vielleicht können wir uns einfach anhand dieser Punkte überprüfen, wie sieht das bei mir, mit Hochmut, mit Stolz aus. Wir haben Überfluss an Brot. Wie gehe ich damit um? Schätze ich das? Danke ich dem, der es mir gegeben hat? Bin ich vielleicht in so einer sorglosen Ruhe, in so einer Gleichgültigkeit? Und wie sieht es bei mir aus mit dem Elenden und Armen? Gott gibt uns Möglichkeiten und Gelegenheiten, den anderen zu helfen. Das ist mir einfach auch so wichtig geworden, weil ich mich da auch wiederfinden konnte und vielleicht könnt ihr euch auch in diesen Punkten wiederfinden. Und wie ich schon gesagt habe, am Ende wollte ich auf Weihnachten kurz zu sprechen kommen. Weihnachten, da beschenken wir uns ja. Jesus Christus ist auf diese Erde als Mensch gekommen. Gott gibt uns ein Geschenk und wir beschenken uns gegenseitig in den Familien, die Eltern, die Kinder, vielleicht die Kinder auf den Eltern, in der Verwandtschaft, unter Freunden. Vielleicht ist das auch an Weihnachten eine gute Gelegenheit, ist jetzt vielleicht nicht mehr viel Zeit geblieben, dass wir einfach darüber nachdenken, wem kann ich vielleicht dieses Jahr an Weihnachten, der vielleicht elend ist oder bedürftig ist, jemanden, den es vielleicht nicht so gut geht wie mir heute oder an Weihnachten oder überhaupt, wie kann ich vielleicht Gutes tun? Vielleicht können wir auch darum einfach beten, Herr, zeige mir, was ich vielleicht Gutes tun kann, besonders jetzt an Weihnachten, weil wir haben ja gesagt, heute den 22. in 2 Tagen ist Heiligabend. Aber auch darüber hinaus möchte ich uns einfach so ermutigen oder einfach aus dieser vielleicht sorglosen Ruhe herausbringen, dass wir darüber nachdenken, über diese Punkte, was das Problem von Sodom und Gomorra war, wohin es vielleicht diese Stadt dann geführt und gebracht hat, dass wir, vielleicht jeder vielleicht persönlich für sich, über diese Punkte nachdenkt und schaut, wie sieht es bei mir mit diesen Punkten in meinem Leben aus. Amen. Wir stehen auf zum Gebet.